Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen zu dieser Religionensendung live von der Deutschlandradiobühne in der Glashalle der Leipziger Buchmesse. Warum Menschen ihre Religion fremd wird, zumindest in ihrer institutionalisierten Form. Darüber wollen wir in der nächsten Stunde reden. Und zwar schauen wir dafür auf zwei ganz, ganz unterschiedliche Kontexte. Einerseits auf die Entwicklung in Iran. Denn dort wird immer mehr Menschen, die durch die strengen Regeln der Islamischen Republik und das brutale Vorgehen des Regimes, der Islam selbst immer fremder. Iran ohne Islam, so heißt das Buch, über das ich gleich mit Autorin Katayun Amirpour sprechen will. In der zweiten Hälfte der Sendung schauen wir dann auf die katholische Kirche und genauer gesagt darauf, wie eine engagierte Katholikin sich von dieser Institution entfernt hat. Mit Regina Laudage-Kleberg spreche ich dann über ihr Buch Obdachlos katholisch. Aber zunächst also in Iran. Katayun Amirpour ist Professorin für Islamwissenschaft in Köln und hat als Wissenschaftlerin und als Journalistin viel geforscht und publiziert zu diesem Land, aus dem auch ihr Vater kommt. Herzlich willkommen, Frau Amirpour. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Iran ohne Islam, das ist ja ein toller Titel für ein Buch. Es ist aber auch ein Slogan, der schon in Iran kursiert, in diesem politischen Aufstand, den wir seit September letzten Jahres beobachten. Und es ist interessanterweise eigentlich auch schon eine Art soziologische Realität, zumindest eine beginnende Realität. Denn die Bevölkerung ist immer säkularisierter. Wie äußert sich das?
Sie ist nicht nur säkularisierter, also zum einen ist sie, glaube ich, mehrheitlich inzwischen davon überzeugt, dass es eine Trennung von Religion und Staat geben sollte. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass sie tatsächlich auch immer religiöser wird, weil man sich natürlich denkt, also wenn das der reine mohammedanische Islam sein soll, was wir hier in Iran erleben, dann vielleicht doch lieber kein Islam. Also insofern war die Islamische Republik Iran, der real existierende Islamismus, nicht nur der Treiber für Säkularisierung, sondern auch der Treiber für eine Abkehr vom Islam als persönlichem Glauben.
Und wo kehren sich die Leute hin? Zu einer diffusen Spiritualität, zu einem ganz überzeugten Atheismus, zurück zum Zoroastrismus, der ja eine viel ältere persische Religion ist. Was sind da so die Alternativen?
Es scheint beides zu sein. Das ist natürlich relativ schwierig, empirisch zu greifen. Wir können ja keine wirklichen Forschungen machen dazu in Iran, weil allein die Frage schon verboten ist. Aber es gibt dennoch Untersuchungen. Zum Beispiel hat ein Meinungsforschungsinstitut vor 2 Jahren herausgefunden, und das war auch der eigentliche Anlass für das Buch, dass bei 50.000 Leuten, die befragt worden sind in Iran, ein sehr hoher Prozentsatz gesagt hat, nee, wir sehen uns eigentlich eher als Zoroastrier inzwischen, was eben die vorislamische Religion ist, die sehr iranische, die rein iranische Religion. Und man kann nicht so ganz trennen, ob das jetzt wirklich ein Bekenntnis ist zu einer Religion oder ob es mehr darum geht, Opposition zu üben zu diesem islamistischen Regime. Denn indem man sagt, der Islam ist uns ja aufgezwungen worden, dass nachdem dann die arabischen Reiterhorden im 7. Jahrhundert angefangen haben, Iran zu islamisieren, wurden die Menschen peu à peu muslimisch. Aber vorher waren sie eben zoroastrisch. Und insofern ist es so eine Mischung aus Rückbesinnung auf die ureigene Religion, aber auch einfach zu sagen, nee, wir wollen jetzt wieder zu dem zurück, was wir waren, bevor der Islam kam.
Es gibt auch eine Art Rückbesinnung der verschiedenen ethnischen Minderheiten, wenn das das richtige Wort ist, in Iran. 50% der Menschen dort haben Persisch nicht als Muttersprache. Und wenn wir jetzt die Aufstände sehen, die eben auch gerade in den kurdischen Gebieten zum Beispiel wirklich deutlich mobil machen, ist da auch ein Widerwillen gegen dieses Teheran, was den Leuten eben genau diese Form von Islam aufgestülpt hat?
Auf jeden Fall, denn dieses Teheran, also das Teheran der Islamischen Republik, sagt den Leuten ja, es ist nicht wichtig, wo ihr herkommt, es ist nicht wichtig, welche Sprache ihr habt. Das kann natürlich etwas sein, was identitätsstiftend wirkt, weil man dann eher zur islamischen Umma gehört, also zur islamischen Gemeinschaft. Aber die Menschen gehen hin und beziehen sich auf Kyros, wieder den zoroastrischen Herrscher, der gesagt hat, die Vielfalt von Ethnien, von Sprachen ist eigentlich genau das, was das Persische Reich auszeichnet. Also insofern kann man sich tatsächlich eher mit einem vorislamischen Herrscher wie Kyros identifizieren, als mit einer islamischen Republik Iran, die dann eher so auf Gleichmachung aus ist.
losgegangen sind, die Proteste mit dem Mord an Jina Mahsa Amini, die nach Vorstellungen der Sittenpolizei ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Nun weiß man schon seit Jahrzehnten, dass viele Frauen in Iran sagen, naja, also dieses Kopftuch, das ziehe ich schnell über, wenn es sein muss, aber ich lasse das sonst elegant mal nach hinten fallen. Warum wird da immer noch eine Sittenpolizei auf Frauen angesetzt? Warum ist dieses Stück Stoff so wichtig? Braucht das wirklich die Islamische Republik, um sich zu verteidigen?
Ich glaube, die Islamische Republik braucht das, ja. Also wenn das Kopftuch fällt, dann fällt auch die Islamische Republik Iran. Denn das Einzige, was ja tatsächlich passiert ist, seit die Gesellschaft islamisiert worden ist, vermeintlich, ist, dass man der Hälfte der Bevölkerung ein Kopftuch aufgezwungen hat. Also insofern sieht die Gesellschaft nach außen hin islamisch aus, aber sie ist es im Innern nicht. Also ansonsten wird alles mögliche Unislamische getan, sowohl was das normale Handeln anbelangt, was das Denken anbelangt. Also diese Islamisierung der Gesellschaft ist komplett gescheitert, obschon sich seit 44 Jahren ein Schulsystem darum bemüht, die Mädchen zu indoktrinieren, ein Universitätssystem sich darum bemüht, die Wissenschaften zu islamisieren. Also es gibt in Iran 44 Organisationen, die nur den Auftrag haben, den Kopftuchzwang durchzusetzen. Also sprich, die Menschen wirklich so zu indoktrinieren, dass sie das mehr oder minder freiwillig tun. Und das ist alles komplett gescheitert. Und das sind Organisationen, davon hat jeder Einzelne ein größeres Budget als ein ganzes Ministerium. Also insofern ist dieses Kopftuch ganz stark Symbol für die Islamische Republik, und dass es jetzt verbrannt wird und dass sich die Menschen, die Frauen, das vom Kopf reißen, ist symbolhaft dafür, dass man gescheitert ist auf der ganzen Linie mit dieser Politik. Insofern möchte man natürlich besonders gerne daran festhalten und sagen, nein, wir stehen dazu, das ist unser Symbol.
Ein anderes Symbol, was die Protestierenden nutzen, ist, dass die Frauen sich die Haare abschneiden. Und das ist etwas, was auch aus vorislamischer Zeit stammt, habe ich bei Ihnen gelesen.
Ja, das ist ein Trauerritus, ein wütender Trauerritus, der aus der vorislamischen Zeit stammt. Da schneidet sich Farangis die Haare ab aus Wut und Trauer über den Mord an ihrem Mann. Also auch selbst als Protestformen greift man wieder zurück auf das, was die vorislamische Zeit den Iranern überliefert hat. Und es ist ja ganz, ganz spannend, dass diese vorislamische Zeit, die ja nun wirklich sehr, sehr lange zurückliegt, ab 632 wurde Iran sukzessive islamisiert, dass das noch so viel Sitz im Leben der Menschen hat. Also dass man sich so stark noch daran erinnert, was vor allem daran liegt, dass das sprachprägende Werk der Iraner, Ferdowsi Shahnameh, das Nationalepos eines ist, das vor 1000 Jahren geschrieben wurde, aber immer noch lesbar ist für die Menschen. Also ein Iraner, der zur Schule gegangen ist, ist heute noch in der Lage, dieses Werk zu lesen. Und daher kommt zum Beispiel diese Präsenz von einer Protestform wie das Haare abschneiden. Deswegen kennt man das noch.
Und die Islamische Republik hat irgendwann auch verstanden, dass sie dieses vorislamische Erbe nicht völlig in den Keller verbannen kann, weil es eben auch die Nation zusammenhält. Insofern gab es da auch eine Art Wiederentdeckung oder Integration auch vom offiziellen Bildungssystem. Also sonst würden die Leute ja auch dieses Nationalepos nicht kennen wahrscheinlich.
Ja, das hat man dann doch zugelassen, weil man eben dachte, das wird zu viel Widerstand hervorrufen. Man hat es durchaus versucht, also in den Wirren der Revolution beispielsweise ist Persepolis geschleift worden zum Teil. Viele der Bilder sind ausgemerzt worden und man wollte Persepolis sogar bombardieren. Da haben sich dann die Bewohner der Stadt Shiraz schützend vor das Bauwerk, das vorislamische Erbe, gestellt und gesagt, auf keinen Fall. Dann wollte Ayatollah Khomeini auch mal das persische Neujahrsfest abschaffen, das Nowruz-Fest, das am 20. 21. März begangen wird, der Tag, die Tag- und Nachtgleiche, und wo sich iranische Völker, also nicht nur Iran, sondern auch Afghanen, Kurden, Aserbaidschaner, da unterscheiden sie sich sehr von den anderen Muslimen, die dieses Fest nicht kennen. Und da ist man natürlich auch hingegangen und hat dann im Zuge der Islamisierung mal so ganz kurz allerdings nur versucht, das abzuschaffen. Aber auch da merkte man, das wird sich die Bevölkerung nicht gefallen lassen, das kriegt man nicht durch, und dann ist es erhalten geblieben. Und insofern hat durch dieses Nowruz-Fest, was 14,5 Tage dauert und immer sehr, sehr intensiv begangen wird, dadurch hat der Zoroastrismus eben tatsächlich auch heute noch einen sehr starken Sitz im Leben, weil das feiert jeder Iraner.
Es gab ja immer wieder Protestbewegungen gegen die Islamische Republik. Es ist ja nicht so, dass das jetzt im September 22 angefangen hat. Was aber neu zu sein scheint, ist, dass die Frauenrechte so zentral sind. Warum war das bisher nicht auf der Agenda der Reformer, die ja irgendwie schon gesagt haben, was hier so läuft, kann eigentlich nicht der wahre mohammedanische Islam sein?
Ja, man hat es immer so ein bisschen runtergespielt und hat gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die wichtigen Dinge in Anführungszeichen. Also wir wollen jetzt erstmal dafür streiten, dass Demokratie eingeführt wird, dass Meinungsfreiheit herrscht, dass keine Zensur mehr herrscht, dass quasi wirklich Reformen durchgesetzt werden. Und dann könnten ja irgendwann auch mal die Frauenrechte kommen. Also man hat das nicht als einen elementaren Bestandteil gesehen und immer so eine Art von Priorisierung da gemacht, dass Menschenrechte stehen da oben und Frauenrechte kommen irgendwie da drunter. Also so ganz verständlich ist es nicht, wie man überhaupt so denken kann. Aber das ist faktisch geschehen. Also gerade auch in den Schriften von sehr namhaften und sehr einflussreichen Reformern kam das Thema Frauenrechte nie so richtig vor. Und das hat sich in den letzten Jahren sukzessive geändert und ist jetzt natürlich kulminiert in diesem Slogan der Bewegung, Frau, Leben, Freiheit. Und inzwischen, denke ich, ist tatsächlich eine größere Einsicht vorhanden, dass es nun mal kein Leben gibt ohne Frauen und keine Freiheit geben kann ohne Frauen. Und insofern hat es jetzt eine andere Bedeutung. Und viele Reformer entschuldigen sich inzwischen und sagen, wir hätten von Anfang an für dieses, in Anführungszeichen, kleine Recht kämpfen müssen, dass Frauen sich so kleiden dürfen, wie sie sich nun mal kleiden wollen. Denn in diesem kleinen Recht ist eigentlich alles enthalten, was eine Demokratie, was ein Rechtsstaat, was Reformen beinhaltet.
Wir senden Religionen im Deutschlandfunk Kultur heute live von der Leipziger Buchmesse. Und mit der Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour spreche ich über ihr neues Buch Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat. Frau Amirpour, wenn man sich heute die Lage anschaut, dann sieht das ja völlig unversöhnlich aus. Auf der einen Seite ein Regime, das die Religion nutzt als Begründung, um Menschen, vor allem Frauen, in ihren elementarsten Freiheiten zu beschränken. Auf der anderen Seite die Bevölkerung, die Selbstbestimmung und Demokratie einfordert und, wir haben es gehört, sich immer weiter vom Islam entfremdet. Das war nun nicht immer so. Es gibt in der historischen Frauenbewegung in Iran durchaus auch Frauen, die sich positiv auf den Islam beziehen, die sich zum Teil islamische Feministinnen nennen. Wie funktioniert das und wo stehen diese Frauen heute?
Das funktioniert eigentlich relativ einfach mit dem sehr programmatischen Satz, man kann die Religion ja nun auch anders interpretieren. Das ist im Christentum ja nun auch nicht anders gewesen. Auch da kann man ja durchaus feministische Theologie betreiben und das geht in Bezug auf den Islam ganz genauso, indem man sagt, nun gut, der Koran ist ein Text, der im 7. Jahrhundert herabgesandt worden ist und man muss nun nicht alles buchstäblich und wortwörtlich nehmen, was im Koran geschrieben steht, sondern man kann durchaus auch versuchen, den Geist der Gesetze herauszufiltern. Und wenn es dann eben heißt, dass die Tochter nur halb so viel erbt wie der Sohn, dann ist das eine Bestimmung, die im 7. Jahrhundert gerecht gewesen sein mag, aber das ist sie nun heute eben nicht mehr. Und wenn man dann weiter versucht zu denken und weiter in Bezug auf Gerechtigkeit einen Text zu analysieren, dann kann man sagen, es dürfte ja nun heute dann gerecht sein, wenn beide gleich viel erben und wenn beide gleichgestellt sind. Das ist etwas, was in Iran schon sehr früh begonnen hat. Iran ist in dem Sinne tatsächlich, das würde ich sagen, das Mutterland des islamischen Feminismus. Da hat es begonnen, natürlich auch aus der schieren Notwendigkeit heraus. In anderen islamischen Ländern war es gar nicht so notwendig, weil das Rechtssystem sich gar nicht so eins zu eins auf den Islam bezieht. Also in Tunesien beispielsweise, in Libyen, in der Türkei haben wir das alles gar nicht so, wie man es in Iran hatte ab 79. Und so haben Frauenrechtlerinnen dann argumentiert, auch durchaus mit Unterstützung von Männern, weil diese Idee ist natürlich komplett übertragbar. Das, was Männer für andere Bereiche dann gemacht haben, konnte man gut übernehmen. Aber das ist alles nicht in die Tat umgesetzt worden. Also wenn man dann hingegangen ist und Gesetzesinitiativen eingereicht hat, Petitionen eingereicht hat, dann ist das alles nicht beachtet worden. Und das lag dann nun weniger am Islam an sich, sondern einfach an dem Patriarchat. Es ist ein vergreistes Männerregime, das herrscht in Iran, dem es um die eigenen Pfründe geht. Und das Reformen in diesem Sinne verhindert hat. Und deswegen sind Frauenrechtlerinnen heute, wenn man das so grob über einen Kamm scheren darf, eher der Auffassung, dass sie sagen, also am Islam liegt es zwar nicht, aber an diesem islamistischen System liegt es halt. Und deswegen sind Reformen von innen nicht möglich. Das haben wir die letzten 44 Jahre versucht, das hat nicht geklappt. Und deswegen kommt man jetzt zu diesem Radikal-Slogan, der da heißt, weg mit der Islamischen Republik. Innerhalb dieses Systems geht es eben nicht.
Aber es gibt auch Geistliche, haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen, die eben sagen, man kann auch reformieren und die damit sogar mit dem Schiismus besonders argumentieren. Obwohl ja die Islamische Republik eine schiitische Erfindung ist, die anderswo nicht funktionieren würde, kann man auch sagen, man kann die auch wieder aushebeln, wenn man sich nur genau genug auf die Gedanken der Schia bezieht. Wie funktioniert das?
Kann man im Prinzip sehr gut. Also gerade der schiitische Islam, der ist da tatsächlich sogar deutlich progressiver als der sunnitische Islam, weil der ein Instrument der Rechtsfortbildung kennt, den Ijtihad. Also gerade dieses Weiterentwickeln von Rechtsinstrumentarien, von Rechtsgegenständen, das ist da sehr ausgeprägt. Also man kann sogar, das ist dann so die radikalste Variante des ganzen Ijtihad, gegen den Text machen. Damit ist gemeint also Rechtsfortbildung, obwohl der Koran, der Text, etwas ganz anderes sagt. Das erlaubt der Schiismus. In der Theorie ist sowas also tatsächlich alles ganz praktikabel. Und Frauenrechtlerinnen haben sich dann in der Tat auch in den letzten 20, 25 Jahren immer mal gerne an eine religiöse Autorität gewandt. Also zum einen haben sie natürlich angefangen, den Koran selber zu interpretieren und gesagt, wir müssen dieses Männermonopol brechen auf Koraninterpretation. Dann haben sie es eben selber gemacht. Sie haben sich aber auch an schiitische Autoritäten gewandt. Ein ganz berühmter, bekannter, inzwischen verstorbener ist Groß Ayatollah Sani'i gewesen. Und der hat dann tatsächlich auf ihre Anfrage hin sehr viel Rechtsfortbildung im Sinne von Frauenrechten gemacht, indem er im Wesentlichen argumentiert hat mit der Gerechtigkeit. Er sagte, das bestimmende Wesensmerkmal im Schiismus für Gott ist die Gerechtigkeit. Und wenn wir daran glauben, dass Gott gerecht ist, dann kann er nicht ungerechte Gesetze erlassen haben für Frauen. Also so einfach und banal ist das Ganze. Und damit kann man dann Rechtsfortbildung betreiben. Aber auch da ist man wirklich wieder gegen die Wand gelaufen in diesem System des vergreisten Patriarchats.
Man läuft gegen die Wand und die Protestierenden jetzt laufen gegen die Revolutionsgarden und vor allem gegen die Basijis, also freiwilligen Milizen, die auf diese Menschen einknüppeln. Warum tun die das? Sind die streng gläubig und glauben, das ist die einzige Form, diese Islamische Republik zu leben? Sind die indoktriniert? Sind die verzweifelt? Warum?
Ich glaube, eine Mischung aus allem. Ja, also bei Einzelnen dürften genau diese drei Motivationen eine Rolle spielen. Die Revolutionsgarden gibt es ziemlich genau so lange, wie es die Islamische Republik gibt. Die sind von Ayatollah Khomeini gegründet worden, nachdem er an die Macht gekommen ist, weil er ja selber durch eine Volksrevolution an die Macht gekommen ist. Also Ayatollah Khomeini war der am allerbesten wusste, dass eine iranische Bevölkerung in der Lage ist, einen Monarchen oder einen Herrscher einfach mal so wegzuputzen. Und deswegen hat er die Revolutionsgarden installiert, die mehr oder minder den einzigen Daseinszweck haben, dieses Regime zu schützen und zu bewahren. Sie werden sehr, sehr gut ausgestattet militärisch und sie werden sehr, sehr gut alimentiert. Also das sind Leute, die unglaubliche Vorteile haben durch dieses System. Und sie haben eine Vergangenheit von 44 Jahren Unterdrückung. Sie haben seit 44 Jahren terrorisieren sie die Bevölkerung. Das heißt, sie wissen auch, was ihnen blühen könnte, wenn diese Bevölkerung an die Macht kommt, wenn die Bevölkerung sich gegen sie stellt. Und dementsprechend werden sie natürlich versuchen, dieses System bis zum allerletzten Bluttropfen auch mit dem Rücken an der Wand zu verteidigen. Und das ist eben genau der wichtige Faktor, warum man heute kaum sagen kann, ob das, was wir in Iran beobachten, nicht erst seit September, sondern im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren, ob dieser Volksaufstand, diese Volksbewegung Erfolg haben kann. Denn wir haben zwar eine Bevölkerung, die vermutlich so 85-90% gegen das System eingestellt ist und die es abschaffen möchte. Aber 10%, die gut ausgerüstet sind, die können 90% unterdrücken. Das klappt und das sehen wir eben seit Jahren und Jahrzehnten. Deswegen ist gerade das die Frage, was mit diesen Revolutionsgarden passiert, ob da nicht eventuell auch schon Risse erkennbar sind. Hin und wieder denkt man das, dass das so ist. Und dass eben auch eingeschworene Revolutionsgardisten inzwischen sehen, mein Gott, das hätte meiner Schwester passieren können, was Mahsa Jinani nie passiert ist. Das hätte meiner Tochter passieren können. Also auch da gibt es anscheinend Absetzbewegungen, aber so ganz genau kann man das schwer einschätzen von hier aus.
Man könnte denken, Staatsgründer Ayatollah Khomeini ging es um den Islam und nur um den Islam, aber er hat irgendwann eine Fatwa erlassen, die eigentlich gar nicht mehr den Islam als das Allerhöchste gestellt hat, sondern den Systemerhalt. Er war letztendlich ein Machtpolitiker wie alle anderen.
Ja, Ayatollah Khomeini war ausgesprochen pragmatisch. Er hat irgendwann festgestellt, nachdem er versucht hat, mit dem Islam Staat zu machen, dass man mit vielen islamischen Grundregeln eben keinen Staat machen kann. Zum Beispiel mit dem Zinsverbot. Wie macht man einen modernen Staat, ohne Zinsen zu nehmen? Das Zinsverbot ist ein sehr grundlegendes Gebot im Islam. Und deswegen hat er 89 eine Fatwa erlassen, ein Rechtsgutachten erlassen, das da sagt, wenn es dem Bestand des islamischen Staates dient, also sprich Iran, dann ist es auch erlaubt, Moscheen zu zertrümmern und das Fasten nicht einzuhalten. Das ist die sogenannte Maslehat-Initiative, die dann institutionalisiert worden ist, indem Iran ein Gremium geschaffen hat, den sogenannten Schlichtungsrat, der immer dann einschreitet und sich eben auf diese Fatwa bezieht, wenn es zu Pattsituationen kam zwischen dem Parlament und dem Wächterrat. Der Wächterrat ist ein übergeordnetes Organ, dem Parlament übergeordnet. Und wenn das Parlament Gesetzesinitiativen einbringt, die vermeintlich gegen islamisches Recht verstoßen, dann sagt der Wächterrat immer, nee, geht nicht, verstößt gegen islamisches Recht. Und so kam es in der Vergangenheit sehr, sehr häufig zu Pattsituationen, vor allem bei Wirtschaftsrechten. Und dann hat der Schlichtungsrat, dazu war der dann da, um zu sagen, geht so nicht, können wir so nicht machen, wir müssen das machen, was wirklich pragmatisch ist, was im Sinne des Systemserhalts ist. Und auf dieser Grundlage Khomeini hat dadurch im Prinzip die Islamische Republik vom Islam emanzipiert. Und deswegen muss gar nichts mehr an den Gesetzen, die erlassen werden, islamisch sein. Hat aber dann immer nur dazu gedient, wirklich auch den Machterhalt der Herrscherklasse zu zementieren und nicht etwa Frauenrechte durchzusetzen. Da hätte man das ja theoretisch auch machen können und sagen, das wäre jetzt mal was, was wir einführen müssen, obwohl es streng genommen nicht so ganz mit dem islamischen Recht kompatibel ist.
Iran ohne Islam. Nehmen wir mal an, der Aufstand hat Erfolg. Nehmen wir an, die Mollahs werden hinweggefegt. Meinen Sie, der Iran wird irgendwann ein Land ohne Islam sein?
Nein, eigentlich glaube ich das nicht. Nee, der Islam ist schon wirklich sehr, sehr prägend. Nehmen Sie die persische Literatur. Man kann Hafiz, Sa'di, Omar Khayyam, das kann man alles überhaupt nicht denken ohne Islam. Insofern wird der schon eine sehr, sehr große Rolle spielen. Aber er wird dann, wenn er nicht mehr missbraucht werden kann, wenn er nicht mehr steht für ein korruptes System, dann wird er vielleicht auch wieder wirklich elementar und wichtig und schön werden für den Glauben der Menschen. Im Moment ist er das nicht. Im Moment ist er, deswegen muss auf das eine, die eine radikale Bewegung erstmal die andere radikale Bewegung kommen, damit es sich dann vielleicht irgendwann in der Mitte einpendelt und das Ganze wieder einfach nur ein schöner, guter, ästhetischer, spiritueller Glauben werden kann.
So wünschen wir es den Iranerinnen und Iranern. Vielen Dank, Katayun Amirpour, Islamwissenschaftlerin, Professorin an der Universität Köln und Autorin des Buchs Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat, erschienen ist es bei C.H. Beck. Sie hören Religion im Deutschlandfunk Kultur und ich begrüße jetzt hier in der Glashalle der Leipziger Buchmesse eine Obdachlose. Vielleicht schützen Sie jetzt, weil dieses gepflegte Setting der Leipziger Buchmesse passt doch vielleicht nicht so ganz zu dem Bild, was wir von vielen obdachlosen Menschen haben. Man muss auch sagen, Regina Laudage-Kleberg ist eine sehr privilegierte Obdachlose und sie hat sich auch viele Gedanken darüber gemacht, ob sie denn ihre Situation überhaupt vergleichen kann mit der Situation von Menschen, die auf der Straße leben. Sie hat sich aber dafür entschieden und ihr Buch heißt Obdachlos katholisch auf dem Weg zu einer Kirche, die wieder ein Zuhause ist. Herzlich willkommen, Frau Laudage-Kleberg.
Hallo.
Sie waren früher in der katholischen Kirche nicht nur verwurzelt als Gemeindemitglied, sondern das war auch Ihre Arbeitgeberin. Sie haben zwar nicht Theologie studiert, sondern Religionswissenschaft, aber Sie haben rund 10 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Bistümer Münster und Essen gearbeitet. Außerdem haben Sie 8 Jahre lang im WDR Radio christliche Morgenimpulse gegeben. Und das haben Sie alles vor rund einem Jahr beendet und heute arbeiten Sie als Change Managerin im IT- und Finanzsektor. Klingt also so, als ob Sie zumindest beruflich nicht auf der Straße stünden. Aber warum bezeichnen Sie sich als obdachlos?
Ich bezeichne mich als obdachlos, weil ich glaube, dass der Weg raus aus der Kirche, also dieses sich nicht mehr beheimatet und zu Hause zu fühlen in dieser Institution, dass das am ehesten damit bezeichnenbar ist. Aber es ist natürlich metaphorisch gemeint.
Sie bauen ja auch immer wieder am Anfang Ihrer Kapitel Begegnungen mit echten Menschen ein, die auf der Straße leben oder gelebt haben. Einer kommt häufiger vor, Klaus heißt er, hat inzwischen eine Wohnung, eine Waschmaschine, und Sie haben auch nochmal verstanden, wie hoch das zu schätzen ist. Haben Sie denn mit ihm darüber gesprochen, dass Sie sich als obdachlos katholisch bezeichnen?
Ja, ich habe ihm das erklärt und habe ihm auch erzählt, dass er mich dazu inspiriert hat, das so zu nennen, weil er hat mir viel von der prekären Situation erzählt und auch viel von der Andersartigkeit von Wohnungslosigkeit. Und er hat das sehr toll gefunden und er ist sehr stolz, ehrlich gesagt. Er trägt das Buch bei sich, wenn er da vor dem Bahnhof steht.
Das ist doch berührend, oder? Dass es da irgendwie eine Verbindung gibt. Sexualisierte Gewalt durch Geistliche, beschämender Umgang mit Opfern, Vertuschung, Machtmissbrauch, Frauenfeindlichkeit, Diskriminierung von homosexuell lebenden Menschen. Zu jedem dieser Thema könnten wir ja natürlich mehr als eine Stunde füllen, das ist klar. Und es gäbe sehr viel Empörendes zu sagen. Wenn wir jetzt in die Vogelperspektive gehen, würden Sie sagen, das sind alles im Grunde Symptome für ein strukturelles Problem dieser katholischen Kirche?
Ich glaube, das kann man nicht auf einen Grund zusammenfassen, aber diese, ich sag immer, die Top 3 der katholischen Menschenverachtung dazu, die sind schon sehr strukturell in dieser Kirche verhaftet. Und wir haben es gerade bei der Vorrednerin schon gehört, wir haben da einen vergreisten Paternalismus und ein Patriarchat. Und das können Sie ja eigentlich bei der katholischen Kirche genauso sagen. Also eine kleine, kleinste Gruppe entscheidet über eine wahnsinnig große, diverse Gruppe von Menschen.
Angesichts von all diesen Missständen ertragen Sie es schlecht, das zu hören, was Sie Betäubungsmittelsätze nennen. Also zum Beispiel, aber die Kirche tut doch so viel Gutes. Ich meine, das ist nicht falsch, das zu sagen. Warum nervt Sie das?
Das macht mich wütend, weil ich glaube, wir können heutzutage nicht mehr unkritisch katholisch sein. Beziehungsweise ich werbe dafür, dass wir das nicht mehr sind. Also ich verstehe natürlich Menschen, denen der Glaube wahnsinnig viel gibt und die das versuchen wegzudrängen, um in ihrem Glauben gut beheimatet zu sein. Aber meine Perspektive ist, wir müssen ein sehr mündiges und sehr kritisches katholisch sein leben heutzutage, weil sonst verändert sich diese Institution nicht.
Wir haben angesprochen, dass Fehlverhalten auf offizieller Seite das erschütternd ist, was zum Teil wirklich Verbrechen sind. Es gibt aber auch etwas, was Sie ganz persönlich beim Gang in die Kirche erlebt haben. Zum Beispiel, wenn Sie mit Ihren kleinen Kindern in die Messe gegangen sind. Was ist da passiert?
Ich glaube, das kennen alle Leute aus allen Generationen. Katholische Kirche und die Feierfreudigkeit von Kindern passen nicht zusammen. Das ist ja zumindest in Deutschland ein sehr stiller, sehr heiliger, stiller Ort. Anders als übrigens in der Weltkirche. Also wenn Sie woanders feiern, dann ist das kein Thema. Und unsere Kinder lieben tatsächlich Gott und Liturgie, finden sie ganz toll, aber die trommeln dann auch und laufen rum und beten laut. Und das ist nicht gewollt. Und da haben wir natürlich, glaube ich, wie alle Eltern von kleinen Kindern, ganz blöde Erfahrungen gemacht und dann sind wir einfach nicht mehr hingegangen, weil wir auch sehr erschöpft waren.
Das ist natürlich ein Zusammentreffen von zwei verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Aber Sie haben auch schon die Erfahrung als Jugendliche gemacht, als Sie in eine neue Gemeinde gezogen sind und sich plötzlich nicht willkommen gefühlt haben. Was ist da passiert?
Ich denke, das ist ein ähnlicher Fall. Also das Katholische wird ja für viele Menschen ganz stark mit Gemeinschaft gleichgesetzt. Also Menschen leben ihr Katholischsein stark aus Gemeinschaft. Aber sie müssen davor setzen, aus beständiger Gemeinschaft. Wenn sie also versuchen, zu einer katholischen Gemeinde neu dazuzukommen, dann ist ihnen in den meisten Fällen das Leben nicht ganz so leicht gemacht. Und das habe ich in der Jugend auch so erlebt. Also da gab es ganz übliche Exklusionsbewegungen, die vielleicht niemand böse gemeint hat, die aber sehr natürlich sind bei uns.
Sie sind mit Ihrer Wut über die katholische Kirche unter anderem im Boxtraining umgegangen. Und Sie vergleichen die Boxtrainer mit der katholischen Kirche. Und man muss sagen, die katholische Kirche schneidet da ziemlich schlecht ab. Warum? Was machen die Boxtrainer richtig und was machen die Priester falsch?
Also ich hatte einen ganz fantastischen Boxtrainer, muss ich sagen. Ich bin selber nicht so sportlich. Und ich habe dem damals gesagt, kann ich mal kommen? Ich bin unsportlich und will nicht gehauen werden. Und er hat ja gesagt. Also alleine das müssen Sie sich mal im Transfer vorstellen. Sie würden zur katholischen Kirche kommen und sagen, also beten kann ich nicht so gut, aber ich wäre gern mal dabei.
Da würden doch alle sagen, herzlich willkommen. Also
ja,
auf dem Papier zumindest.
Genau. Ich glaube, da divergieren einfach Theorie und Praxis sehr stark. Und was ich da in dieser Allegorie zum Boxen mache, ist einfach deutlich zu machen, warum schaffen wir es nicht, als Kirche, die theoretisch allumfassend ist, so viel Diversität zu feiern, wie wir es müssten. Tun wir nicht.
Sie hören Religion im Deutschlandfunk Kultur und hier auf der Leipziger Buchmesse spreche ich mit Regina Laudage-Kleeberg, die sich als obdachlos katholisch bezeichnet und jedenfalls entschieden hat, nicht mehr für die katholische Kirche zu arbeiten. Katholisch sind Sie aber noch, Frau Laudage-Kleeberg, Sie sind bislang noch nicht ausgetreten. Jetzt haben wir gerade über Missstände und über Ungeschicklichkeiten und über alles Mögliche gesprochen, also viele Gründe, diesem Laden nicht mehr die Treue zu halten. Sie tun es aber noch. Was hält Sie nicht nur beim Christentum, sondern auch als Mitglied in dieser katholischen Kirche? Ist das Ihre unerschütterliche Gottesbeziehung?
Das ist eine total gute Frage. Also ich habe im letzten Jahr stark reflektiert, ob ich austrete oder ob ich nicht austrete. Ich konnte ja jetzt die letzten 10 Jahre nicht austreten. Also das katholische Arbeitsrecht sieht das nicht vor in der Rolle, in der ich immer war. Das heißt, ich habe irgendwann gemerkt, ich muss zumindest jetzt in diese Freiheit kommen, austreten zu können. Und über die Reflexion, die ich da im Buch für mich selber gemacht habe, ist mir klar geworden, es geht am Ende gar nicht so sehr darum, ob wir noch drin sind oder draußen. Also ob Sie die Entscheidung treffen, auszutreten oder ob Sie eher so in so einer inneren Emigration leben. Manche leben ja übrigens auch noch ganz glücklich und zufrieden mit ihrer katholischen Kirche. Und insofern ist das nicht mehr meine Frage. Also im Moment bin ich in diesem Modus richtig aufgehoben. Und ich möchte ehrlich gesagt auch dafür Diversität plädieren, dass die Leute aufhören zu sagen, du darfst nur Kritik üben, wenn du noch Mitglied bist. Das ist auch ein klassischer Weg bei uns Katholikinnen. Und genauso möchte ich aber auch nicht, dass jeder Mensch, der unzufrieden ist mit dieser Kirche, automatisch austreten muss. Weil ich glaube, wir alle leben in so einer ganz tiefen Ambivalenz. Entweder sie haben die Ambivalenz als Mitglied und denken, wie kann ich den Laden eigentlich noch unterstützen? Die Frage stellen wir uns natürlich selbst auch als Menschen, die noch nicht ausgetreten sind. Und ich glaube aber, die Menschen, die austreten oder auch schon ausgetreten sind, leben in der Ambivalenz von wohin mit meiner spirituellen Sehnsucht und mit dem Bedürfnis nach Angenommensein und nach religiösem Ausleben.
Aber es gibt ja nun auch viele Menschen, die einfach sagen, was soll ich mit diesen christlichen Inhalten? Die sind mir einfach fremd, die kann mir niemand mehr so richtig erklären. Und ich finde das ganz beachtlich, dass Sie, für Sie ein ganz zentraler Begriff ausgerechnet, der Auferstehung ist. Also ich glaube, ja, da gibt es so manchen Theologen, der sich da schwer tut, das nochmal kurz zu erklären, warum die Auferstehung denn zentral ist. Warum ist sie für Sie zentral? Geht es Ihnen um das ewige Leben?
Also ich bin ja keine Theologin und das, was ich von meinem katholischen Christensein verstanden habe und erklären kann, ist, dass Auferstehung ungefähr die größte Hoffnungszumutung ist, die Sie sich im Leben vorstellen können. Und jetzt habe ich natürlich in der Religionswissenschaft viele Religionen angeschaut und mit großer Begeisterung, ehrlich gesagt, auch Religionen sind ja was ganz Faszinierendes. Und das Katholische, diese Idee von Auferstehung, ermöglicht dir einen stetigen Neuanfang und du kannst Dinge noch so falsch machen. Wenn du dich bemühst und versuchst, dann wird Gott Seins dazugeben und du kannst was neu machen. Und das finde ich eine unglaubliche Quelle für Zuversicht und das tut mir wahnsinnig gut.
Etwas anderes, sehr Katholisches, ist das Ritual. Und Sie sagen, einerseits ist die Eucharistiefeier für Sie sehr wichtig, andererseits haben Sie auch ausgerechnet in der Pandemie, also in einer Zeit, wo die Kirchen versagt haben, sagen viele, wo es überhaupt keine Präsenz gab, keine guten Angebote, ausgerechnet da haben Sie tolle Gottesdienste erlebt, und zwar in Ihrem eigenen Treppenhaus. Erzählen Sie doch da mal von.
Ist jetzt aber eine luxuriöse Situation. Also ich lebe ja in einer sehr katholischen Stadt in Münster und dann auch noch in einem Haus, was einer Kirchengemeinde gehört. Das heißt, da leben relativ religiöse Leute. Das ist also untypisch. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin wahnsinnig sehnsüchtig. Also ich bin wirklich ein ganz vertikal religiöser Mensch. Also ja, das bedeutet mir viel. Und dann habe ich in der Pandemie, Sie erinnern sich, glaube ich, alle daran, 2020, wir waren alle völlig durch den Wind. Wir hatten noch sehr, sehr kleine Kinder dazu und waren also auch Oberkante, Unterlippe überfordert. Und ich merkte, woher kommt jetzt Kraft? Und dann habe ich tatsächlich relativ mutig einfach unten einen Zettel ins Haus gelegt. Wir sind 5 Parteien über 5 Stockwerke und habe da drauf geschrieben, wer hätte denn vielleicht Lust, mal einen Gottesdienst zu feiern. Das war kurz vor Palmsonntag und dann habe ich so ja, nein, vielleicht ankreuzen lassen.
Schön, dass Sie auch das vielleicht da gelassen haben.
Ja, und ich glaube auch noch die Option irgendwie, wir wollen nicht dabei sein, aber es wird uns nicht stören. Und tatsächlich haben dann 3 von uns sich zusammengetan und dann haben wir, mein Mann ist ein Theologe, also der hat tatsächlich auch ein bisschen Gespür dafür, was muss dazugehören. Also ich bin da nicht ganz allein gewesen. Und dann haben wir sehr einfache Wortgottesdienste zusammengestellt und ich bin mit den Kindern irgendwie zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, habe bei jemandem so wunderbare Buchsbäumchen im Garten gesehen, der schien die zu züchten. Dann habe ich da geklingelt und habe gefragt, könnte ich vielleicht 3 Buchsbäume haben und habe dann also der Hausgemeinschaft Buchsbäume mitgebracht. Und dann
was in der katholischen Kirche an Palmsonntag gemacht wird.
Richtig, genau, da werden Palmzweige gesegnet, richtig. Und das war so wahnsinnig schön. Wir haben dann über die Treppenabsätze hinweg uns verbunden. Also wir saßen jeweils auf einem Treppenabsatz und haben dann ein ganz langes Kletterseil gelegt, sodass wir uns beim Friedengruß auch irgendwie aus der Ferne berühren konnten. Und so haben wir dann tatsächlich auch die Kar- und Ostertage gefeiert mit einer ganz hohen Intensität und ich würde sagen mit der schönsten Variante, die ich bisher an Kar- und Ostertagen erlebt habe.
Für Sie hat das funktioniert, aber Sie schreiben auch, es gab Leute, die haben Ihnen Privatchristentum vorgeworfen, wenn man sich dann so in das eigene Haus zurückzieht und gar nicht mehr die Kirche und den Priester braucht. Was antworten Sie da?
Ich war schon empört, ehrlich gesagt, also weil das Katholische hat ja an sich, wenn Sie es sehr reflektiert anschauen, ein ganz großes Bedürfnis nach Mündigkeit und wenn sich eine Hausgemeinschaft so zusammentut und Gott so präsent macht bei sich im Alltag und in so einem staubigen, dreckigen Treppenhaus, also das dann so abzuwerten, das fand ich schon erstaunlich, dass jemand das macht und ehrlich gesagt, das hat mich aber im Nachgang auch nicht schlimm berührt.
Sie schreiben über diesen Modebegriff Resilienz, also dieses alle Schläge einstecken und trotzdem aufstehen und weitermachen und immer noch eben dieser Kirche auch sich zugehörig fühlen. Ihr Glaube scheint sehr resilient zu sein, aber Sie stellen das trotzdem in Frage, ob das eigentlich der richtige Weg ist, immer nur wieder aufstehen, Krönchen rücken, weitermachen.
Ja, das halte ich für falsch. Also ich glaube, ich habe es ja als katholische Resilienz bezeichnet und wenn Sie das anschauen, dann haben, glaube ich, viele von uns Katholikinnen, Katholiken den Versuch in sich zu sagen, ja, aber mir tut es so gut und ich bin so gerne religiös und ich fühle mich sehr angenommen und ich nenne das so den persönlichen Glaubenserfolg, aber der gleicht ja keine strukturellen Probleme aus und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Faktor, den wir uns auch klar machen müssen. Ich kann, egal wie resilient ich bin, nicht ausgleichen, dass diese Kirche strukturell falsch unterwegs ist. Und das möchte ich auch sehr explizit sagen dürfen.
Der Untertitel Ihres Buches lautet ja, auf dem Weg zu einer Kirche, die wieder ein Zuhause ist. Und Sie schreiben aber gleichzeitig, dass Sie die katholische Kirche als Institution eigentlich gar nicht retten können und dass Sie ihr das auch nicht zutrauen, dass sie sich so fundamental verändert. Aber wo steht dann diese neue Kirche? Im Himmel?
Ja, also der Kirchenbegriff ist natürlich weiter. Das ist auch tatsächlich eine ganz häufig geführte Stellvertreterdebatte in der Kirche. Ja, aber Kirche geht ja nicht ohne Institution. Naja, aber katholisch sein, glaube ich, geht ohne diese Altmänner. Institution. Und das unterscheide ich inzwischen tatsächlich. Das liegt jetzt auch an dem Prozess mit dem Buch. Mir ist klar geworden, du rettest diese Kirche nicht, ganz bewusst. Zu Beginn bin ich auch anders angetreten, glaube ich. Und irgendwann wurde mir klar, nein, dieses Katholischsein ist was ganz, ganz Kostbares und jeder Mensch sollte das leben dürfen, wie es ihm oder ihr gut tut. Und ich bin ziemlich sicher, dass Gott groß genug ist, das auch zu verstehen, was wir da tun alle. Und das heißt, ich habe irgendwann über das Schreiben gemerkt, ich rette nicht die Kirche, aber ich rette das Katholischsein, was in mir ist. Und deswegen merken Sie jetzt auch, warum ich noch nicht ausgetreten bin, weil das für mich einfach an Relevanz verloren hat.
Aber katholisch sein und eben seinen katholischen Glauben auch in die Welt strahlen lassen, wie Sie das auch gut beschreiben in Ihrem Buch, funktioniert das, wenn nebendran oder um einen herum die Institution ja im Grunde krachend in sich zusammenstürzt?
Ich glaube, wenn Sie sich freier machen von der Institution, ja. Also mein Erleben jetzt mit diesem Buch ist ganz erstaunlich. Es gibt eine unglaubliche Resonanz von ganz, ganz vielen Einzelnachrichten und Mails von fremden Leuten, die sich melden und sagen, so fühle ich mich seit ganz langer Zeit und endlich habe ich jetzt Worte dafür. Und ich kann nur eine sehr kleine Lösung anbieten. Ich rette es ja nicht. aber die Lösung, die ich für mich entworfen habe oder die ich mit den Menschen auch teilen möchte, ist, dass wir uns stärker verbünden. Das heißt, immer wenn Leute so auf mich zutreten, dann sage ich tatsächlich auch was Segensreiches zurück. Und manchmal kommen wir auch zusammen zum Gebet oder bleiben noch eine Weile nach einer Lesung zum Beispiel still um das Taufbecken drumherum. Also ich versuche schon deutlich expliziter, diese Verbündeten auch in meine spirituelle Qualität einzubinden, aber das ist gar nicht so einfach.
Im Grunde entwerfen Sie ja oder müssen Sie wahrscheinlich auch entwerfen die Umrisse einer neuen Kirche. Also was ist der Raum, in dem man sich begegnet und worauf wird das gegründet? Und eine Sache, die man vielleicht als Eckstein bezeichnen könnte, wenn man Ihr Buch liest, ist die Taufwürde. Was meinen Sie damit?
Die Taufwürde heißt erstmal, dass ich glaube, dass mit der Situation, dass meine Eltern entschieden haben, mich taufen zu lassen, dass ich erstmal da eingeschrieben bin. Waren wir vorher schon? Also Taufwürde heißt ja nicht, dass nur Menschen Kinder Gottesdienst, die getauft worden sind, aber die Taufwürde enthält etwas, was mich unglaublich groß macht in meinem Gottesverständnis. Also ich glaube, dass Gott Menschen schon ziemlich, ziemlich gut findet. Und wenn wir von da aus ausgehen, dann heißt das, dass wir eine sehr, sehr radikale Form von Freiheit leben müssen und dass wir uns sehr, sehr genau anschauen müssen, ob wir wirklich das Gegenüber für seine Lebensform oder für seine Art zu lieben abwerten sollten. Und in den meisten Fällen kann ich sehr klar sagen, nein.
Und das ist im Grunde ein großer Kritikpunkt, den Sie haben im Umgang der Kirche jetzt mit Ihren Schäfchen und mit dem Rest der Welt, dass da oft den Menschen eigentlich ihre Würde genommen wird.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz wunderbar zusammengefasst von Ihnen. Also ich halte Würde als eigentlich was ganz tief aus meiner Religion stammendes. Andere Menschen würden das mit Menschenrechten begründen. Das ist auch völlig okay für mich. Ich begründe es sehr religiös aus dieser Perspektive von Gott liebt Menschen und der hat wahnsinnig viel Spaß und Freude daran, dass wir das, was er uns geschenkt hat, nämlich Freiheit, auch ausleben. Und ich vermute, er erwartet allerdings auch, dass wir das verantwortlich ausleben.
Aber das würde jetzt auch ein Bischof unterschreiben, dessen Name in irgendeinem der letzten Missbrauchsgutachten aufgetaucht ist wahrscheinlich. Also so, wo finden Sie die wirklich Verbündeten und wo können Sie sagen, sorry, du bist vielleicht ein wichtiges Tier in dieser katholischen Kirche, aber das ist nicht mein Verständnis von katholischem Glauben, was du hier vertrittst.
Ja, also ich nehme sehr ernst, in welchem Maße ich Macht gehabt habe in den letzten Jahren und das können Sie bei Bischöfen ja oft feststellen, dass sie sagen, ich habe gar keine Macht. Da ist ja diese Weltkirche, ich kann ja gar nicht. Und ich denke, das ist einer der wunderbarsten Sätze, um genau zu gucken, dass das eine heikle Situation ist. Also wenn jemand, der so hochrangig ist, sagt, er hätte keine Macht, was zu ändern, das stimmt einfach nicht. Auch kirchenrechtlich stimmt das nicht. Bischöfe haben sehr, sehr viel Macht in ihren Diözesen, was zu verändern. Das sehen sie auch in manchen Diözesen. Und die, die sagen, sie hätten keine Macht und ihnen seien doch die Hände gebunden, das sind Stellvertreter-Argumente.
Und die Macht nutzen, um Dinge zu verändern, die können also sozusagen auch die Keimzelle einer neuen Kirche, eines neuen Zuhauses für sie bilden?
Im besten Fall sicherlich. Gleichzeitig sind natürlich die Bischöfe von heute aus einer Kirche heraus geprägt, die ganz anders noch unterwegs ist als meine. Die sind in der Regel aus dieser von der Wiege bis zur Bahre Familienkirche und auch in so einer ganz stabilen Logik. Und ich glaube, die haben auch einfach in der Art und Weise, wie sie ausgebildet worden sind, ein klerikales Verständnis, was ich nicht teile. Also da sind wir schon weit auseinander, da machen wir uns mal nichts vor.
Braucht es da vielleicht auch junge Frauen an der Spitze? Stichwort Patriarchat.
Ja, also Sie sehen das in Unternehmen. Unternehmen können ganz wunderbar herleiten den Business Case von Diversity und Diversität sorgt für bessere Entscheidungen, mehr Produktivität und Innovation. Also na klar, es bräuchte nicht nur junge Frauen, es bräuchte einfach deutlich mehr Diversität bei Entscheidungsfindung.
Und was sagen Sie denen, die sagen, aber das gehört zum katholischen Wesenskern, dass wir nur Männer zu Priestern weihen, nur Männer Bischöfe werden können, alles andere ist unkatholisch?
Da bin ich Philosophin und hänge einem Wahrheitsrelativismus an, also jetzt wirklich auch ohne Spaß. Das ist ja ein Verständnis von, ich habe die Wahrheit monopolisiert und ich glaube, da färchen wir Gott auf eine Weise ein, die uns nicht zusteht. Also ich würde dann nochmal dran appellieren, zu überlegen, weiß ich wirklich so genau, was Gott will und hat Gott das wirklich so explizit gesagt, weil dann wären wir in so einem buchstäblichen Auslegungsmoment und da wollen wir doch gar nicht mehr sein, da sind wir längst drüber hinaus.
Also Gott ist in jedem Fall größer, als diese katholische Kirche manchmal vermuten lässt. Besten Dank an Sie, Regina Klaudage-Kleeberg, Autorin von Obdachlos katholisch, auf dem Weg zu einer Kirche, die wieder ein Zuhause ist, erschienen beim Kösel Verlag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.